Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 19. Und ich habe das letzte Mal schon vor 2 Wochen gesagt, ich bin so froh, dass wir bei Kapitel 19 angelangt sind. All die Gerichte in der Trübsalzeit, das kann einem zu viel werden, diese zu lesen und dann darüber nachzudenken, zu predigen. Und hier kommen wir zu einem wunderbaren Kapitel. Ja, und die ersten 6 Verse, die sprechen von einem Lobpreis Gottes, der im Himmel angestimmt wird. Wir wollen zunächst die ersten 6 Verse lesen. Dann möchte ich das wiederholen, ganz kurz wiederholen, was wir gesagt haben vor 2 Wochen und dann mit uns weitermachen. Ja? So Kapitel 19, Vers 1 bis 6. Und danach hörte ich eine große Stimme einer großen Schar im Himmel. Die sprach, Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft sind Gottes. Also sie gehören Gott. Diese Dinge gehören Gott, unseres Herrn. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und sie sprachen zum 2. Mal, Halleluja. Und ihr Rauch stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, also der Stadt Babylon. Und die 24 Ältesten und die 4 Tiere fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen, Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Throne oder vom Thron und sprach, lobet unseren Gott, alle seine Knechte und alle, die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprach, Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Soweit zunächst einmal der Text. Ja. So, hier in den ersten 6 Versen, eigentlich in den ersten 10 Versen, haben wir einen Lobpreis Gottes, der im Himmel angestimmt wird nach all diesen Gerichten. Und wir sagten, etwas sehr Interessantes finden wir in diesem Lobpreis. Wir lesen das Halleluja, das Wort Halleluja hier, das, ich denke, es wird 5-mal gebraucht. Und in der letzten Lektion oder im letzten Predigt haben wir gesagt, es ist so interessant zu sehen, dass die Bibel sehr sparsam ist mit diesem Wort. Ja? Die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Halleluja gebraucht wird, ist hier, Offenbarung 19, im Neuen Testament. Und das ist schon interessant. Ja? Wir werden zwar informiert darüber, dass der Lobpreis im Himmel stattfindet, auch in den vorhergehenden Kapiteln, aber niemals wird das Wort Halleluja interessanterweise gebraucht, nur hier. Und selbst im Alten Testament haben wir festgestellt, dass nur ein Buch dieses Wort Halleluja gebraucht. Könnt ihr euch erinnern, welches Buch das ist? Das sind die Psalmen. Nur in den Psalmen wird das Wort Halleluja gebraucht. So, die Bibel ist sehr, sehr sparsam mit diesem Wort. Und das war eigentlich für mich etwas sehr Erstaunliches, das festzustellen, als ich das studiert habe. Es gibt zurzeit, weiß nicht ob zurzeit, aber seit längerer Zeit gibt es ein Lied, das sehr populär ist. Das Lied heißt Halleluja. Kennt ihr das?
Das große Halleluja.
Das auch von Händel. Ich spreche jetzt von der Welt. Von was?
Leonard Cohen.
Leonard Cohen, genau. Ein jüdischer Mann, der hat dieses Lied geschrieben, Halleluja. Und manche von euch kennen das. Eine sehr schöne Melodie, geht richtig unter die Haut. Besonders, wenn Halleluja gesungen wird. Aber ich habe ein bisschen den Text angeguckt. Ach, du meine Güte, ihr Lieben, das ist kein religiöser Text. Das ist so weltlich, wie es nur geht. Und das Interessante war, ich habe ein Konzert so ein bisschen geguckt von André Rieu. Kennt ihr André Rieu? Ja? Und er hatte auch dieses Lied vorgespielt und die Leute haben gesungen und das war richtig schön und die haben geweint und ich dachte, naja, wenn die wüssten, was die da singen, würden die vielleicht doch nicht weinen. Ja? Das ist so ein weltliches Lied und ich habe auch ein Interview mit ihm gelesen, wie er dazu kam. Er ist ja ein jüdischer Mann, Er ist mit diesen Dingen vertraut, die er dort dann reinschreibt in sein Lied. Aber lass mich eins sagen, er missbraucht das Wort Halleluja. Ja, er missbraucht das Wort. So gut sich das auch anhört, so schön die Melodie ist, er missbraucht dieses Wort. Ja, es hat mit, was bedeutet Halleluja? Wir sagten, ehrt oder preist Jehova. Ja, und die Dinge, die er beschreibt in seinem Lied, die preisen nicht Gott. Ja, so, wenn wir aber hier lesen, dass diese Himmelschar der Heiligen nun Gott preist, dann wird uns gesagt, was es eigentlich ist, was sie loben, was sie preisen. Und diese Dinge sind wir gemeinsam uns am Anschauen. Und das Erste, der erste Grund der Anbetung und des Lobpreises Gottes war eben das, was wir vor 2 Wochen uns angeschaut haben, als wir gesagt haben, dass das Heil, das Gott dem Menschen gibt, ja, die Rettung und die Heiligkeit und die Kraft Gott alleine gehören. Das meint, dass Gott der Vater allein in der Lage ist, das vollkommene Heil und die Rettung zu bewerkstelligen, so in seiner Heiligkeit und in seiner Vollmacht. Er kann das. Überlegen wir einmal. Wer schickt denn seinen Sohn Jesus Christus auf die fluchbeladene Erde? Gott der Vater. Ja? Wer stirbt denn am Kreuze auf Golgatha? Gott der Sohn. Ja? Wer gibt den Heiligen Geist, sodass er in uns lebt und uns dazu befähigt, dass wir gottgefällig leben können? Ja, so, wir verstehen, ja, das Heil, die Errettung gehört Gott. Ja, und dafür loben die Heiligen hier im Himmel, aber wir sollten das auch, ja, mit Sicherheit, immer wieder dankbar sein für das Heil, das Gott uns darreicht. So, die Ehre gehört Gott allein, ja. Und wir wollen nun gemeinsam, ich wollte eigentlich die nächsten 4 Gründe mit uns anschauen, aber gerade der fünfte Grund, der ist so schön, den lasse ich fürs nächste Mal. Also wir schauen uns heute 3 Gründe an, warum diese Heiligen im Himmel Gott noch Lob preisen. Ja? Was sind diese Gründe? Wir schauen in den Text und wir stellen fest, Vers 2, schaut einmal. Der zweite Grund, warum diese Schar im Himmel Gott lobt und ihn preist, ist die Tatsache, dass Gottes Gerichte wahrhaftig und gerecht sind. Ja, sehr interessant. Ich lese noch einmal den 2. Vers. Es wird gesagt, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. So, der Zusammenhang des Textes ist das Gericht Gottes über Babylon. Das ist schon richtig, die Stadt Babylon und das ganze System natürlich auch. Aber das, was wir lesen, ist auch richtig eigentlich im Zusammenhang der ganzen Menschheitsgeschichte. Ja? Gottes Gerichte, ihr Lieben, alle Gerichte Gottes, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft sind richtig und sie sind gerecht. Das Wort wahrhaftig meint genau das. In manchen Übersetzungen wird das Wort wahrhaftig gemacht. Sie sind wahrhaftig. Ja, sie basieren auf der Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist die, Gott ist heilig, der Mensch ist nicht. Der Mensch in seinem natürlichen Zustand ist immer gegen Gott. Ja, befindet sich immer in der Rebellion gegen Gott und entehrt den heiligen Gott genau damit. Und deshalb sind seine Gerichte immer wahrhaftig, immer richtig. So, was bedeutet das? Was bedeutet das? Wir wollen das ganz praktisch einmal studieren, ja, was das ganz praktisch bedeutet. So, es bedeutet zum Beispiel, dass es richtig und gerecht gewesen ist, dass das Volk Israel all das Schreckliche erfahren musste in der Vergangenheit. Ja, denken wir zum Beispiel an die Zerstörung des Nordreichs durch die Assyrer. Die Assyrer waren nicht freundlich gewesen, sage ich mal so. Ja, das war ein schreckliches Volk. Die haben furchtbar das angerichtet. Und dann kamen die Babylonier und die haben Juda eingenommen. Ja? Haben das Volk weggeführt, dann haben sie den Tempel zerstört und viele, viele Menschen umgebracht. So, es war ein Gericht Gottes über Israel gewesen. War das gerecht gewesen? War das richtig gewesen? War das wahrhaftig gewesen? Das Wort sagt hier. Ja? Die Bibel gibt uns die Antwort genau darauf. Ja? Wir fragen weiter. Und hier wird es ein bisschen ungemütlich. Ja, waren die Verfolgungen, die die Juden nun mitmachen mussten in Spanien, in Polen, Ukraine, Russland, Deutschland, ein gerechtes Gericht Gottes? Wow, ja, das ist eine schwere Frage. Was ist die Antwort auf diese Frage? Wir schauen in die Bibel gibt uns darauf die Antwort. Ihr Lieben, ich rechtfertige die Verfolger nicht, auf gar keinen Fall, sondern ich weise nur darauf hin, was das Wort Gottes sagt. Ja, die Verfolger, sie werden auch gerichtet werden, genauso wie zum Beispiel Babylon und Nebukadnezar auch gerichtet worden sind, weil sie zu harsch mit dem Volk Gottes umgegangen sind. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir, dass Gott immer wieder sagt, mein Knecht, hinweisend, dass Babylon eigentlich ein Werkzeug Gottes ist, um sein Volk zu bestrafen. Sage ich euch was Neues? No, ihr wisst das, ja? Und dann sagt er aber, auch sprechend von Babylon, ihr seid zu harsch mit dem Volk umgegangen. Das hättet ihr nicht machen sollen. Und dann hat auch das Babylon gerichtet. Aber wie auch immer, wie gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte. So, was wissen wir zum Beispiel über das Volk Israel in der Gegenwart? Wir schlagen die Bibel auf und gucken wieder rein, was das Wort Gottes sagt. Und ich spreche hier von Römer 11. Ja, wenn wir Römer 11 aufschlagen, ihr könnt das gerne machen, und ihr Vers 15 nachlest, dann seht ihr, dass dort von der Verwerfung des Volkes Israel gesprochen wird. Ja, Verwerfung? Wer verwirft denn das Volk Israel? Das ist ein Gericht Gottes, ja? Gott verwirft das Volk Israel. Sehr interessant. Vers 25 spricht von der teilweisen Blindheit über Israel als Gericht Gottes. Wir denken darüber nach, ja, wir sind mit diesen Dingen vertraut, aber ist das ein gerechtes Gericht Gottes? Die Bibel gibt uns die Antwort drauf. Meint das aber, das ist die andere Frage, die wir sofort haben, meint es, dass Gott sein Volk nicht mehr lieb hat? Nein, das meint es nicht. Ganz im Gegenteil. Ja? Gott liebt sein auserwähltes Volk. In Jeremia 31, Vers 3 sagt Gott selbst, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Und dann verstehen wir auch, weil wir Hebräer 12, Vers 6 kennen, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ja. So, das ist das disziplinierende Gericht Gottes. Ja. Aber auch das gegenwärtige Gericht der Verwerfung und der Verblendung der Juden, ihr Lieben, ist ein gerechtes Gericht Gottes. Ja, es kommen Juden zum Glauben an Jesus Christus heute, das ist richtig. Aber ihr Lieben, es ist immer noch die Minderheit. Und es ist schon interessant zu sehen, dass nur eine Minderheit wirklich zum Glauben an Jesus Christus kommt. Dabei haben sie doch die Tora. Ja? Dabei haben sie doch die Propheten. Dabei haben sie doch die Schriften, die auf wen weisen? Auf Jesus. Warum erkennen sie das nicht? Römer 11, Verblendung. Und übrigens, und das will ich auch nur hier so ein bisschen reinfügen, weil es passt, seit etlichen Jahrzehnten kommen doch Juden vermehrt zum Glauben an Jesus Christus. Sie nennen sich messianische Juden. Und das ist ganz klar ein Zeichen von was? Der Endzeit, ja, in der wir leben. Aber das wollen wir festhalten. Gottes Gerichte über sein Volk und eigentlich über die ganze Menschheit, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, es ist richtig, es ist gerecht. Wir brauchen darüber gar nicht zu diskutieren und zu überlegen. Ja, wir brauchen nicht schlecht darüber zu fühlen, weil das Wort uns ganz genau sagt, wie wir das einzuordnen haben. Ja? Wie gesagt, es, im Zusammenhang des Volkes Israel, wir kennen das ganz deutlich, wie ist das aber mit der Menschheit allgemein? Naja, wir denken an die Sintflut. Ja? Damals existierte das Israel überhaupt noch nicht. Und Gott straft die Menschheit. Und ihr Lieben, es sind ja auch Kinder umgekommen und Säuglinge umgekommen dabei. So war das Gericht Gottes über die Generation Noahs gerecht und richtig gewesen. Wie ist es mit Sodom und Gomorra? Genau dasselbe. Waren auch keine jüdischen Städte. Ja? Wie ist es mit den Völkern, die das Volk Israel ausrotten sollte, als sie in das gelobte Land einmarschiert sind? War das Gericht Gottes über diese Menschen, über diese Völker, die dort gelebt haben und dabei, Gott hat ja sein Volk gebraucht, um genau dieses Gericht über die Völker zu bringen. War das gerecht? War das richtig? Und ihr Lieben, wir haben ein großes Problem, wenn wir sagen, nein, es war nicht gerecht. Weil wir uns das nicht vorstellen können, weil das mit unseren Gefühlen so ein bisschen so komisch anfühlt, ja, dass Gott so harsch sein kann, weil es so schrecklich ist. Und deshalb versuchen ja auch die modernen und liberalen Bibellehrer irgendwie das Ganze zu beschönigen. Die sagen zum Beispiel, und das habt ihr bestimmt auch gehört, oh ja, der Gott des Alten Testaments ist nicht dasselbe wie des Neuen Testaments. Habt ihr das schon mal gehört? Die sagen, der Gott des Neuen Testaments ist Jesus Christus, ist ganz anders als Gott des Alten Testaments. Ich weiß nicht, welche Bibel die lesen. Ja? Was für ein Quatsch ist das? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Hebräer 13, Vers 8 wird gesagt, Jesus Christus ist gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gott ist derselbe. Ganz gleich, wie wir fühlen, ja, als Menschen, auch wenn uns das so ein bisschen fremdartig vorkommt, was geschehen ist in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Gegenwart. Ihr Lieben, das Wort zeigt uns, wie wir die Realität zu verstehen haben. Ja? Das Wort Gottes ist unser Reiseführer für unser Leben. Oh ja, da können manche kommen und sagen, oh, wir haben das und so zu verstehen. Und das hört sich vielleicht ein bisschen besser an als was die Bibel sagt, aber nichtsdestotrotz ist das Wort Gottes eigentlich für uns die Realität. Nicht das, was Menschen denken, was die Menschen sagen. Und wir müssen das immer wieder vergleichen, ja, was die Menschen sagen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und unser Gefühl darf nie der Maßstab sein für das, was richtig und gerecht ist. Ja? Gottes Gerichte sind und bleiben gerecht. Und übrigens haben wir gemerkt, dass gesagt wird, Gerichte, nicht Gericht. Mehrzahl, steht in Mehrzahl. Seine Gerichte, Mehrzahl, sind richtig und gerecht. Das meint auch die Gerichte durch Naturkatastrophen, seine Gerichte durch Kriege, Pestilenz sind gerecht. Das ist die Realität. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber 2004, da gab es doch diesen Tsunami. Könnt ihr euch erinnern? Das war von Samstag auf Sonntag war das gewesen. Ich bin hier angekommen und dann hat mich Bruder Kaplun darüber informiert und ich dachte, oh, wirklich. Man denkt, dass an die 240.000 Menschen durch diesen Tsunami dahingerafft worden sind. Ja? Was ist mit diesem Gericht Gottes? Und ich bin mir sicher, es war ein Gericht Gottes. Ja? Und die nächste Frage, die wir haben, ist natürlich diese. Naja, waren die Menschen, die umgekommen sind dabei, irgendwie sündiger gewesen, schlimmer gewesen als wir? Oder als die Leute, die in Kelowna leben? Nein, sie sind es nicht gewesen. Und dazu hat Jesus ja selbst Stellung bezogen, als er Folgendes gesagt hat, ich erinnere euch an die Geschichte, wobei der Turm von Siloa umgefallen ist und 18 Leute sind getötet worden und die Menschen kommen natürlich und fragen, es war eigentlich eine andere Geschichte, es war dabei die Geschichte, wo die Juden, als die geopfert haben, sie sind getötet worden von Pilatus. War das von Pilatus? Ja, und dann Jesus gebraucht diese Geschichte mit Siloa, mit dem Turm Siloa, und sagt Folgendes. Lukas 13, Vers 4. Er sagt, oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turmes von Siloa den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Das haben viele gedacht. Ja, in irgendeiner Weise haben die sich versündigt, mehr versündigt, also ist der Turm auf sie gefallen. Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. So, jedes Gericht Gottes in der Natur, durch ein Unglück, ist ein Ruf Gottes eigentlich an solche Menschen, die das mitbekommen und die geschockt sind, ja, und die ihr Leben dann überprüfen müssen und Buße tun. Denn was ist die Realität, ihr Lieben? Wir alle sterben. Manch einer durch ein Unglück, manch einer durch was immer, aber die Sache ist, wir sterben alle. Und dann was? Und dann ist das Gericht Gottes. Und wie stehen wir dann vor Gott, wenn wir Jesus Christus als unseren Heiland nicht kennen? Dann haben wir keine schöne Zukunft vor uns. So, jedes Unglück, jedes Gericht Gottes, das wir miterleben, auch der Tsunami, der soll uns eigentlich wachrütteln als Menschen. Uns deutlich zeigen, wir leben nicht ewig. Und das kann so schnell gehen, ihr Lieben, dass wir vor Gott stehen. So, sind die Gerichte Gottes gerecht? Auch zum Beispiel in der Trübsalzeit, wir wissen, ja. Und welche schrecklichen Gerichte werden das sein, die die Menschheit treffen werden? Wir haben darüber studiert und manchmal, wenn man diese Dinge liest, ja, es wird einem schon ganz komisch, mulmig, ja, und man denkt, hey, ich bin froh, wenn ich nicht in diesem Gericht sein muss. Ja. So, die Heiligen in der Ewigkeit, so, sie geben uns eigentlich die Antwort auf diese Frage, ob die Gerichte Gottes immer gerecht, immer richtig sind. Sie sagen absolut. Ja, sie haben das perfekte Wissen im Zusammenhang der Menschheitsgeschichte, im Zusammenhang der Gerichte Gottes in der Menschheitsgeschichte, und die sagen genau das. Gerichte Gottes sind gerecht. Sie sind wahrhaftig. So, wir kommen zum nächsten Grund des Lobpreises Gottes. Man kann natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber das reicht fürs erste Mal. Ja, wir kommen zum dritten Lobpreis Gottes oder zum dritten Grund des Lobpreises Gottes. Es wird gesagt, Vers 3, schaut einmal. Und nochmals sprachen sie, Halleluja, ihr Rauch der Stadt Babylon steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist interessant. Ja. Hier geht es um das vollkommene Niederschmettern der Rebellion von Gott. Die Heiligen in der Ewigkeit, sie wissen darum, sie erleben das in irgendeiner Weise in der Ewigkeit und sie sagen, Halleluja, ja, Gott kann die Rebellion des Menschen, Gott kann die Rebellion auch der Stadt Babylon nicht einfach unter den Teppich kehren und sagen, ach, ja, ist nicht so schlimm, sondern er geht es an und er wird es vollkommen niederschmettern. Ja, wir lesen hier von dem Rauch, der von Ewigkeit zu Ewigkeit steigt, ja, aufsteigt. Auch hier will ich darauf hinweisen, der Rauch ist etwas, was wir sehen. So, von daher nehme ich auch an, dass diese Stadt Babylon es tatsächlich geben wird in der Zukunft. Und sie wird gerichtet, Kapitel 17, Vers 18, wir haben ausführlich darüber gesprochen und unter anderem wird auch gesagt, dass sie verbrannt wird. An dieser Stelle wird gesagt, dass ihr Rauch aufsteigt. Und ich habe das Wort Rauch studiert. Mich hat das ein bisschen irritiert, warum hier gesagt wird, dass der Rauch von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Ja? Ich habe das Wort Rauch einmal aufgeschlagen und studiert und habe auch wiederum etwas sehr, sehr Interessantes festgestellt. Das Wort Rauch wird 13 Mal im Neuen Testament gebraucht, 12 Mal in der Offenbarung, einmal in der Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte, wobei das Wort Rauch gebraucht wird, da geht es um eine Endzeitprophetie des Joel, der darüber spricht, was passieren wird in der Endzeit. Also ja, Ende der Endzeit. Interessant, oder in der Trübsalzeit. So, wenn wir das Wort Rauch studieren in der Offenbarung, dann sehen wir nur zwei Orte, interessanterweise, über die gesagt wird, dass der Rauch dort zu sehen ist oder aufsteigt. So, der erste Ort ist der Himmel, da geht es um den Weihrauch, ja, das wird angesprochen. Die Gebete der Heiligen zur Ehre Gottes sind wie ein Weihrauch, sieht man das? Wir werden sehen, ihr Lieben, ob das wirklich so ist, aber das ist eins der Orte, die von dem Rauch, diesem bestimmten Weihrauch sprechen. Und der andere Ort, von dem gesagt wird, dass der Rauch dort sein wird, zu sehen sein wird, ist eben die Verdammnis, die Hölle. Ja? Und interessanterweise wird viermal das Wort Rauch in Offenbarung 19 gebraucht. Nicht 19, in Offenbarung 9, entschuldigt mich bitte. Und hier geht es darum, wir haben das gesagt, wenn die gefallenen Engel freigelassen werden und sie aus dem Tartarus kommen, dass der Rauch eben dieses Ortes sie begleitet, der Unterwelt sie begleitet. Ja? Und der Hinweis in unserem Vers hier ist genau dieser, so wie ich das verstehe. Ich weiß nicht, ob ich recht habe, ich verstehe das folgendermaßen. Babylon als Stadt und im Besonderen diejenigen, die sich mit der Stadt dieses antichristlichen Systems identifiziert haben, sie werden in die Verdammnis geworfen, ja, in den Feuersee geworfen und die Strafe beginnt in der Zeitlichkeit, Kapitel 18, Trübsalszeit, aber sie setzt sich fort, ja, eben in dem Feuersee. Ja, und so deshalb wird man diesen Rauch dieser rebellischen Stadt, die eigentlich für die Rebellion des Menschen seit Nimrod steht, ja, und wir haben darüber auch gesprochen, ja, sichtbar sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir sagten, wo das Feuer ist, da ist auch Rauch. Ja. So, und von dem Rauch des Gerichtes über Babylon wird hier gesagt, dass es hochsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja. Hier geht es um die Verdammnis, die ewig ist, nicht nur zeitlich, wie manche das behaupten. So, hier wird uns noch einmal in diesem Vers der Hinweis gegeben auf die ewige Bestimmung und das ewige Leiden, nicht nur der rebellischen Stadt als solches, sondern auch derjenigen, die das befürwortet haben, wofür diese Stadt Babylon steht, ja, die sich mit dieser Stadt identifiziert haben in der ganzen Menschheitsgeschichte, nicht nur in der Trübsalzeit. Wir sagten, durch die ganze Menschheitsgeschichte sehen wir immer wieder diese verderblichen Eigenschaften des rebellischen Menschen, der sich vereinigen will. Und wo immer diese Absicht des Menschen, sich zu vereinigen ist, ist es immer im Gegensatz zu dem, was Gott eigentlich vorhat mit dem Menschen. Er will nicht, dass der Mensch zusammenkommt. Die Neigung des Menschen, wenn er zusammenkommt, ist, wir wollen sein wie Gott. Sie brauchen Gott nicht, den wahren Gott. Sie wollen in Rebellion gegen Gott leben. Ja. Und das muss gerichtet werden und das wird Gott richten. Und auch diese Realität muss jeden Menschen, muss uns zum Nachdenken bringen. Gottes Gericht über Sünde und den Sünder ist Realität, auf die uns das Wort Gottes ganz deutlich immer und immer wieder hinweist. Wir haben in unserer Bibelstunde darüber gesprochen, dass manche Glaubensgemeinschaften lehren und sagen, naja, Gottes Strafe wird schon sein, aber es wird nur eine Zeit lang dauern, die Lehre von dem Fegefeuer. Ja? Und dann nach einer Zeit kommt man wieder raus und dann kann man wieder in den Himmel. Manche sagen, es gibt keine Strafe Gottes, es gibt keine Hölle. Ja, Gott nimmt jeden an, sogar Satan wird noch einmal reformiert werden und kann in die Hölle rein. Gibt's auch. Ja, aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. So, wir müssen schon die Heilige Schrift in ihrem Zusammenhang lesen und erkennen, was ist eigentlich die Realität, gerade auch im Zusammenhang der Verdammnis. Und der Hinweis ist der, Ja, wer in die Verdammnis kommt, da gibt es keinen Raus. Ja, und die Verdammnis ist ewig. So, und deshalb, wissend um diese Bestimmung der Sünder, der rebellischen Menschen, wollen wir uns selbst hinterfragen, ist mein Leben in Ordnung mit Gott? Ist da vielleicht irgendetwas, was meinem himmlischen Vater nicht gefällt? Wenn ja, wir müssen es bekennen. Es muss weg. Wir werden immer wieder herausgefordert, diese Dinge, die die Gemeinschaft mit Gott stören, unter das Blut Jesu Christi zu bringen. Weg damit! Ja, wir wollen in der aufrichtigen, liebenden Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater leben. Und die Möglichkeit ist da, durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus. Ja? Und vor allem, und das ist mir auch wichtig geworden, als ich über diese Dinge nachgedacht habe, dass Gott richtet. Bedeutet es nun, dass ich auch als sein Kind andere Menschen richte? Nein, das bedeutet es nicht. Ja? Es ist schon richtig, dass Gott die Sünder richten wird. Ja, aber ihr Lieben, im Grunde genommen haben wir es ja auch verdient. So was wir erlebt haben durch die Vergebung der Sünden, als wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, ist reine Gnade. Und das müssen wir den Menschen sagen. Das ist noch Gnade in Jesus. Kehrt um von eurer Sünde. Wir brauchen die Menschen nicht zu richten. Ja, manche leben wie die, entschuldigt bitte das Wort, wie die Schweine. Ja, schlimmer wie die Schweine. In Unmoral und, aber die wissen es nicht besser. Und wisst ihr, ich wäre genauso, hätte ich das Evangelium nicht gehört. Wo werden einem dann die Grenzen gesetzt? Was meine Eltern denken oder Großeltern gedacht haben? Naja, wir sind ja so weit entwickelt jetzt, wir wissen doch um so viel mehr, das alles ist, alter Kram, das interessiert doch keinen. Nein, ihr Lieben. Die Realität ist die, und die weist, auf die diese Realität weist uns das Wort Gottes hin. Die Sünde wird gerichtet. Und die Menschen, die in dieser Sünde leben, in Unmoral leben, sind im Grunde genommen arme Schlucker. Wir brauchen sie nicht zu richten. Wir müssen sie zu Jesus hinweisen. Und ich habe dieses Beispiel schon gebraucht, von der Sünderin, die vor Jesus gebracht wird. Ja? Von der Ehebrecherin. Und Jesus sagt, wer ohne Schuld, der was? Der werfe den ersten Stein. Das war ein sehr, sehr gutes Wort. Und das Interessante, ich denke, der Heilige Geist hat so gewirkt, keiner hat einen Stein geworfen, alle sind weggegangen. Aber ihr Lieben, Jesus war ja ohne Schuld. Der hätte einen Stein werfen können, der hätte einen Ziegelstein werfen können, der hätte alles Mögliche werfen können, er war ohne Sünde. Macht er das? Nein, er macht das nicht. Was sagt er der Frau? Sündige ihn fort nicht mehr. Keiner verklagt dich, ja, sündige ihn fort, er gibt dir noch eine Möglichkeit. Aber nicht nur das, Jesus stirbt für diese Frau am Kreuz auf Golgatha und das ist eigentlich etwas, was wir nicht bedenken. Ja? Ich bin sehr schnell, dass ich Leute verurteile, ich fange an zu werfen, Steine und alles Mögliche. Anstatt zu sagen, im Grunde genommen muss ich mich so einsetzen, genau wie Jesus sich eingesetzt hat für uns, um diesen Menschen den Weg aus seiner Sünde zu zeigen. Ja, ich brauche nicht zu richten. Ich habe nicht die Autorität dazu. Gott hat und er wird. Okay, ihr Lieben, was ist der vierte Grund des Lobpreises? Wir schauen in den Text, Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprach Halleluja. Seid ihr schon mal an einem großen Wasserfall gewesen? Ist das eine leise Angelegenheit? Das ist laut. Das ist laut. Ja? Und je größer der Wasserfall, Mensch, man kann sich kaum verständigen, so laut ist das. So, das ist der Hinweis. Ja, es wird eine gewaltige Angelegenheit sein, wenn der Lobpreis Gottes anfängt im Himmel. Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Und der Hinweis ist hier, dass der Herrschaftsbereich des Satans, die Erde, die Zeitlichkeit, ja, er ist ja der Fürst dieser Welt, der Fürst dieser Zeitlichkeit, so er hat bestimmte Befugnisse, er kann manches machen, ja, aber dieser Herrschaftsbereich ist nun auch, ja, unter der vollkommenen Autorität Gottes. zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, sein Reich aufbaut. Er hat die Herrschaft angetreten. Ja, es spricht von dem Anbruch des messianischen Reiches. Und das Wort allmächtig oder allmächtige ist sehr, sehr interessant, auch in diesem Zusammenhang im Neuen Testament. Es wird insgesamt im Neuen Testament 10-mal gebraucht, der Allmächtige. Ja? 9-mal davon in der Offenbarung. Interessant, 9-mal davon in der Offenbarung. Und wenn man den Begriff der Allmächtige aus dem Griechischen übersetzt, Wort für Wort, meint es der alles Regierende. Und alles meint was? Alles. Ja? Es meint das Sichtbare, dass das Unsichtbare komplett, vollkommen unter seiner Herrschaft ist. Es bedeutet, dass kein Staubkrümelchen, ja, in dieser sichtbaren Welt nicht unter der Herrschaft des himmlischen Vaters ist. Alles ist unter seiner Herrschaft. Das ist es, was es meint, dass Gott allmächtig ist. So, wir überlegen und denken, naja, wer ist das noch? Wer ist noch allmächtig? Ist Satan allmächtig? Nein, er kann es nicht sein. Er ist ein geschaffenes Wesen, genau wie die Engel. Gott ist nicht geschaffen. Er befindet sich außerhalb der Schöpfung. Er ist der Einzige, der allmächtig ist. Und lasst uns hier einen sehr schönen Zusammenhang sehen, der uns gegeben wird. Ich lese uns aus Offenbarung 11, Vers 15. Wir haben über diesen Vers nachgedacht. Offenbarung 11, Vers 15 steht Folgendes. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, der ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja? Wir erkennen also, dass der sechste Vers aus unserem Kapitel 19, ja, eine Anknüpfung ist an das, was uns schon in Kapitel 11 versichert worden ist oder was schon angekündigt worden ist. In Kapitel 11, noch bevor all die ganzen Gerichte Gottes kommen in der Trübsalzeit, wird Folgendes gesagt. Ja? Jesus wird seine Herrschaft antreten. So wird es sein. Da gibt es kein Wenn und Aber. So, das, was hier angezeigt wird, ist der Hinweis auf die absolute, unumschränkte Herrschaft Gottes in dem messianischen Reich, das 1000 Jahre dauern wird und dann anschließend in der neuen Wirklichkeit des neuen Himmels, der neuen Erde. Und das heißt, dass zu keinem Zeitpunkt, ja, wenn Jesus sein Reich beginnt in diesen 1000 Jahren, wird Gott die Regentschaft irgendjemanden anders überlassen. Das wird die Realität sein. Ja? Und in dem Zeitalter, in dem wir gerade leben, in dem wir uns gerade befinden, ist das anders. Wir verstehen das. Ja? Der Fürst dieser Welt ist Satan. Er treibt noch seinen Unfug in der Zeitlichkeit. Aber er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Und deshalb setzt er alles dran, ja, um die Gläubigen, um die Kinder Gottes abzulenken, sie wegzubringen von der Gemeinschaft mit Gott. Und so ein bisschen wird uns das, nicht nur ein bisschen, sondern uns wird das deutlich gezeigt, zum Beispiel im Buch des Hiob, ja, was er tun kann und was er tut im Leben eines Menschen, aber er kann es nur tun, wenn Gott es zulässt. Ja, und das spricht schon von dem, wer wirklich die Autorität besitzt. Und wie gesagt, das wird sich ändern, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und das ist, was Satan weiß. Er ist darüber im Klaren, dass seiner Herrschaft eine bestimmte Grenze gesetzt ist und für ihn ist es dann vorbei. So, das ist eine Realität, von der wir wissen, was bedeutet es für uns als Kinder Gottes, dass wir das wissen, dass wir wissen, dass unser himmlischer Vater der allmächtige Gott ist. Was bedeutet es ganz praktisch? Ich möchte etwas Bemerkenswertes vorlesen von einem Prediger, der Folgendes geschrieben hat. Und es ist manchmal sehr schwer, sich dessen bewusst zu sein, was bestimmte Realitäten, worauf sie uns hinweisen. Es ist gut, dass manche sich Gedanken machen und dann das ausformulieren können und wir denken, ja, im Grunde genommen hat er recht. Warum habe ich nicht drüber nachgedacht? Oder warum wusste ich das vorher nicht? Okay, er schreibt Folgendes. Hört mal genau hin. Er schreibt die Ketten, die den Apostel Paulus gefangen hielten, wurden nicht so sehr durch die römische Autorität ihm auferlegt, sondern durch die Hand seines liebenden Vaters. Des Vaters, der alles zum Besten wirkt im Leben des Apostels und zu seiner eigenen Herrlichkeit. Stimmt das? Noch immer 8? Ja, das ist die Realität. Wir können das manchmal nicht so richtig einordnen, aber das ist genau so. Und dann schreibt er weiter, deshalb war Paulus nicht bitter gegen die römische Autorität. Wir lesen nie, dass er über sie geflucht hat. Ja? Dass er über sie geschimpft hat, über die römische Autorität. Deshalb war Paulus nicht bitter gegen die römische Autorität, weil er sie nicht als solche gesehen hat, die aus sich selbst handeln. Sehr interessant. Paulus hatte eine perfekte Sicht, den perfekten Durchblick gehabt für die Zeit, in der er lebte, genau wie Josef aus dem Alten Testament. In 1. Mose 20, Vers 15 sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr gedachtet's böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. So, das ist es, was es ganz praktisch für uns bedeutet, zu glauben, dass Gott, unser Vater, souverän ist. Es bedeutet tatsächlich, nicht nur zu glauben, sondern zu wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, es ist nicht so einfach, das anzuerkennen, das zu schlucken, sage ich mal. Aber ist es das, was das Wort Gottes sagt? Ja, Römer 8, 28. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ihr Lieben, selbst in der Gegenwart, in der wir jetzt leben, in der Satan eigentlich immer noch der Fürst dieser Welt ist und manchen Unfug tut und seine Menschen dann auch gebraucht, damit mancher Unfug über diese Welt kommt, und ich kann hier einiges nennen, dann dürfen wir doch wissen, als Menschen, die zu diesem ewigen, himmlischen, allmächtigen Gott gehören, auch diese Dinge, die im Moment für uns so aussehen, als würden sie uns schaden, dienen dazu zu unserem Besten. Ja? Weil wir Gott, unseren himmlischen Vater, kennen durch Jesus Christus, weil wir Gottes Kinder sind. Und das können wir wissen, ihr Lieben, erst dann, wenn wir wirklich wiedergeboren sind und der Heilige Geist in uns lebt. Dann können wir wissen, im Grunde genommen kann der Satan nichts tun in unserem Leben, wenn Gott es nicht zulässt. Genauso wie bei Hiob. Wir sind ja eigentlich so, wenn wir das Neue Testament lesen, wir sind ja eigentlich in Jesus Christus. In meint, wir sind in ihm, in Jesus. Das heißt, wenn Satan irgendwas machen will in unserem Leben, er muss erstmal an Jesus vorbei. Und das meint eben, dass das bedeutet die Lehre der Souveränität Gottes für uns ganz praktisch. Auf einige Dinge möchte ich uns ganz schnell aufmerksam machen, was es nun für uns bedeuten muss, dass wir das verstanden haben, dass Gott, unser Vater, allmächtig ist und dass alle Dinge nun zu unserem Besten dienen, weil wir Gott lieben, weil wir zu Gott gehören. Es meint erstens, wir müssen über Gottes Autorität, über seine Souveränität, über seine Weisheit staunen. Es muss uns immer wieder auf die Knie bringen. Es gibt ein Lied im Deutschen, das heißt, wo ist solch ein Gott so wie du? Kennt ihr das? Das ist ein sehr, sehr schönes Lied. Dieses Lei, 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 das weiß ich nicht, ob das so schön ist. Vielleicht ist das Zungenrede, keine Ahnung. Aber im Grunde genommen ist das ist genau die Wahrheit. Wo ist solch ein Gott so wie du? Es gibt keinen anderen, so wie unseren himmlischen Vater. Und wenn wir durch Jesus Christus zu ihm gehören, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir jeden Tag auf unseren Knien dafür danken können, ja, dass wir zu diesem Gott gehören. Zweitens, wir müssen verstehen, dass unser Leben nicht eine kleine oder unbedeutende Angelegenheit ist und dass wir nun, weil wir hier leben in dieser Welt, irgendwie so ein Spielball, ja, des Schicksals sind. Das ist das, was uns die Naturwissenschaftler weismachen wollen. Sie sagen uns, naja, das Leben, dein Leben, das Leben eines Menschen ist nicht wertvoller als das Leben eines Regenwurms. Und deshalb treiben sie ab, ihr Lieben. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Ja? Unser Leben ist keine kleine oder unbedeutende Angelegenheit. Er hat uns geplant, er wollte, dass wir leben. Durch Jesus Christus sind wir Gottes Kinder. Wie gewaltig ist das? Das ist doch herrlich. Wir sind nicht ein Wurm und doch lang kein Affe oder was immer. Wir sind Menschen, Menschen Gottes, die zu diesem himmlischen Vater gehören durch Jesus Christus. Wir müssen über die Erlösung staunen, das ist das Dritte. Haben wir es verdient, erlöst zu sein? Nein. Deshalb wollen wir Gott dankbar sein, dass er uns erkauft hat aus der Sünde, ja, durch seine souveräne Kraft. Aber ihr Lieben, und das ist auch eine Wirklichkeit, die in meinem Leben oft nicht so ist. Ich trauere oft nicht um unsere Kultur, die absolut verdorben ist. Ich trauere zu selten über Gemeinden, die Gott, unseren himmlischen Vater, kleinreden. Den Menschen Weisheit, den Menschen in den Zentrum stellen, ja, anstatt Gott. Ihr Lieben, es ist etwas Trauriges, das zu sehen. Und ihr merkt das ja auch. Wir gehen zu Nachrichten und wie Menschen über Gott manchmal reden, es ist abscheulich. Ja. Wir sind manchmal mit Gläubigen zusammen und sie reden über Gott, das ist schon unangenehm, sich das anzuhören. Unser Gott ist der ewige, der allmächtige Gott. Wir müssen Respekt haben. Er ist heilig. Ja, und von dieser Heiligkeit müssen wir uns beugen. Fünftens, was bedeutet das, dass Gott allmächtig ist? Ihr Lieben, habt ihr manchmal den Mut verloren zu beten? Weil ihr denkt, ach, ich bete für diese Person schon Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte und es geschieht nichts. So geht's mir. Ja, ich bete für manche Menschen und die leben so wie die wollen. Die wollen vom Glauben nichts wissen. Weil wir wissen, dass Gott souverän ist, ja, dann müssen wir weiterhin beten, weil wir ganz genau wissen, er kann in seiner Souveränität das Herz, das harte Herz dieses Menschen treffen und ihn durch den Heiligen Geist überzeugen. Ja, so lasst euch nicht entmutigen, weiterhin zu beten. Ja, für eure Nachbarn, für eure Kinder, für diese verlorene Welt. Und dann müssen wir natürlich auch fröhlich sein. Ihr Lieben, haben wir es gut als Kinder Gottes, lebend in der Zeitlichkeit? Oh, ich weiß, wir werden uns freuen in der Ewigkeit, aber wie ist es jetzt? Können wir jetzt schon fröhlich sein? Ja, wir können. Warum? Weil unsere Gesundheit gut ist oder warum? Weil wir genug zu essen haben? Warum? Nein, weil wir es gut haben als Kinder Gottes. Ja? Wir werden es einst gut haben in der Ewigkeit, wenn wir mit all den Heiligen in diesen Lobpreis Gottes anstimmen werden, ihr Lieben. Das wird gewaltig sein. Seid ihr schon mal bei der Vorstellung des Messias gewesen? Bei dem großen Halleluja, wenn das große Halleluja gesungen worden ist? Das ist gewaltig. Ja, da kannst du auch nicht sitzen bleiben, da stehst du auf. Halleluja, Halleluja. So ähnlich wird das sein, noch viel gewaltiger. Aber ihr Lieben, das ist die Zukunft. Wie ist es jetzt? Ja, im Grunde genommen genauso. Wir können fröhlich sein, weil wir allen Grund haben, fröhlich zu sein. Oh, das Leben wirft alles Mögliche auf uns. Ja, dann schlechte Zähne. Ja, oh, ich mag nicht zum Zahnarzt gehen. Da ist die schlechte Gesundheit, da Bein tut weh, Knie wollen nicht mehr, Schultern tun, ja. Aber wir wissen, das ist vergänglich. Das ist vergänglich. Wir können uns freuen und dankbar sein, dass unsere Sünde vergeben worden ist und wir eine gewaltige Zukunft vor uns haben. Und das muss uns natürlich auch ermutigen, da nicht zu schweigen, sondern andere Menschen, die denken, dass das heute für sie das Ultimative ist. Sie denken nicht an morgen. Ja, wir müssen diese Menschen darauf aufmerksam machen, dass eines Tages sie vor Gott stehen werden. Und ja, Gott in seiner Allmacht kann auch diese Menschen erreichen. Und wie oft haben wir das erlebt? Wir haben gedacht, ach, ich bete für den und der macht nichts und er lebt genauso. Alle Hoffnung verloren. Der kommt zum Glauben. Es ist erstaunlich, erstaunlich. Nun ja, ihr Lieben, wir kommen zu dem fünften Lobpreis in unserer Passage, aber hier breche ich ab, aber es ist etwas Herrliches, ihr Lieben. Und es fängt ab, lasst mich mal gerade schauen, Vers 6 eigentlich an, dann geht es Vers 7, da geht es um die Hochzeit des Lammes. Ja? Aber das wollen wir, so der Herr will und wir leben, am nächsten Sonntag uns anschauen. Auch dieser Grund zum Lobpreisen Gottes, weil etwas Wunderbares Gott für uns vorbereitet hat, das er uns nicht verschweigt. Er öffnet uns, wir können es wissen. Wir können in dieser Realität leben. Und manche denken, ach, das ist doch Pie in the Sky. Ihr bildet euch was darauf ein. Naja, schaut mal, was das Wort Gottes sagt immer und immer wieder. Es sagt immer und immer wieder, diese Worte sind wahr. Diese Worte sind wahr. Ich denke mir das nicht aus. Steht hier. Und darüber wollen wir aber am nächsten Sonntag, wie gesagt, so der Herr will und wir leben, gemeinsam darüber studieren. Wir wollen uns verneigen zum Gebet, ihr Lieben. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, und wir danken dir. Wir danken dir, lesend dein Wort, dass du so ein wunderbarer, herrlicher Vater bist, dass du uns so gesegnet hast in Jesus Christus. Du überschüttest uns mit dem Segen. Wir haben es gut als deine Kinder und leider schweigen wir darüber, was in unserem Leben passiert ist. Aber diese Freude darüber, dass wir zu dir gehören, dass wir eine gewaltige Zukunft haben, sie muss uns eigentlich immer wieder ermutigen und ermahnen, andere Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, genauso den Weg zu dir zu zeigen, der durch Jesus Christus geht. Wie bevorzugt sind wir, dass wir Jesus als unseren Heiland kennen. Und das Wort ruft uns immer wieder auf. Dein Wort ruft uns immer wieder auf. Wir sollen uns freuen. Wir sollen uns nicht nur in der Ewigkeit freuen, sondern jetzt schon in der Zeitlichkeit, weil wir ganz genau wissen, wer du bist, himmlischer Vater, wer unser Heiland Jesus Christus ist, weil wir ganz genau wissen, dass wir zu dir gehören und es eigentlich sehr, sehr gut haben bei dir. Wir danken dir für diese gewaltigen Realitäten, die unser Leben bestimmen. Und möge das so sein, dass dein Wort uns mehr und mehr prägt als irgendeine andere Vorstellung der Menschen oder was immer. Philosophie der Menschen, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege, genauso ist es. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht als Weise zurückgelassen hast. Du gibst uns dein Wort, mehr als das, du gibst uns deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und der uns diese wunderbaren Dinge, die in dem Worte Gottes dann auch offenbart werden, erklärt. Wir loben dich, ewiger Vater, im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus. Amen. Amen.